Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute sprechen wir über das Thema Cybersecurity und wie sicher unsere Netze eigentlich sind. Technik aufs Ohr. Unser heutiger Gast ist Dr. Haya Schulmann. Sie ist eine renommierte Expertin für Cybersicherheit und arbeitet seit 2014 am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie, SIT. Wir sprechen heute mit ihr über ihre Karriere in der IT-Branche, Sicherheitslücken und fehlende Vorbilder für Frauen in MINT-Berufen.
Hallo Frau Schulmann.
Hallo. Hallo, guten Morgen und danke schön für die Einladung.
Gerne.
Sehr gerne. Dann lege ich mal gleich mit der ersten Frage los, Frau Schulmann. Sie sind Cybersicherheitsforscherin. Was genau bedeutet das und wie darf man sich Ihren Berufsalltag eigentlich so vorstellen?
Ja, das ist eigentlich sehr spannend. Also erstmal muss man ganz viele Expertise in ganz vielen Bereichen haben. Man muss verstehen, wie die Netze funktionieren, wie die Betriebssysteme funktionieren, Hardware, Software, wie es alles zusammengesetzt ist. Und man muss verstehen, wo die Lücken sind oder die Schwachstellen, da man reinkommen kann. Mhm. Und natürlich dann Gegenmaßnahmen entwickeln. Und was wichtig ist, dass wenn man in Universitäten oder in Büchern was liest über das Internet und wenn man eigentlich guckt, wie das Internet funktioniert, das ist total anders. Also was wir uns vorstellen, was in das Internet ist oder wie die Systeme aussehen, wie sie funktionieren, ist es eigentlich signifikant anders in Realität. So, das macht das sehr spannend. Man versteht oder erfährt Sachen, die eigentlich, sonst weiß man nicht. Und darüber kann man lernen über Behavior von Nutzer im Netz oder welche Systeme sind mehr populär oder wie funktionieren die Netze, wie Routing funktioniert, welche Netze sind populärer, welche Apps oder welche zum Beispiel Angriffe sind. Oder plötzlich, wenn Sie sehen, ganz viel Verkehr zu irgendwelchem Netz, können Sie vielleicht denken, dass es hat damit zu tun, dass mit Akquisitionen zu tun und so weiter. Also man kann wirklich ganz viele Sachen erfahren und lernen und das finde ich sehr spannend.
Ja, was passiert denn konkret, wenn Sie und Ihr Team jetzt eine Schwachstelle in einem Netz finden?
Also um Schwachstelle zu finden, heißt das, dass man muss etwas, ein Verfahren durchführen, das ungefähr wie Angriff ist oder was die Kriminelle im Internet machen. Wir nennen sie Angreifer, die sind aber Kriminelle, die untersuchen die Netze oder die Systeme für Schwachstellen und dann nutzen sie sie aus. Wir dagegen untersuchen die Netze und die Systeme auch für Schwachstellen, finden sie, wir gucken, wozu sie führen können und ob man sie ausnutzen kann, um sich in Netze einschleichen und so weiter. Aber dann natürlich kommunizieren wir mit dem Netz oder Firma, die betroffen ist und helfen denen, die Probleme zu beheben. Mhm. Wie sucht man Schwachstellen vielleicht? Das wollen Sie fragen.
Ja, das können Sie auch gerne nochmal erklären.
Das ist eigentlich sehr interessant. Erstmal, man muss verstehen, wirklich jede kleine Zahl von Protokollen und Systemen, wie es funktioniert. Dann versucht man das anzugreifen in verschiedenen Stellen und sehen, was passiert. Es gibt auch bekannte Schwachstellen. Zum Beispiel, wenn Ihr System ungepatcht ist, dann muss man nur sehen, welche Version das System hat. Also als Beispiel können wir Microsoft Exchange nehmen. Es gab jetzt ganz viele Schwachstellen in Microsoft Exchange. Man weiß, dass zum Beispiel eine Version der Microsoft Exchange hat Schwachstellen. Mhm. So man kann überprüfen und Netze scannen für Systeme, die diese Version haben. Wenn man diese Version findet, dann weiß man, dass es Schwachstellen vermutlich hat. Mhm. Und die nutzen die Angreifer aus. Wie scannen das Netz, um diese Schwachstellen oder Systeme, die ungepatcht sind, zu finden? Dann die Netze werden Upgrade machen. Die Angreifer natürlich werden niemand Bescheid geben. Sie nutzen das aus. Das ist ein Beispiel für Schwachstellen. Es gibt aber auch andere Schwachstellen, die sogenannte Zero Days sind, zum Beispiel, die nicht bekannt sind, wie diese Schwachstellen in Microsoft Exchange. Die sind schwieriger zu beheben, weil man weiß nicht, dass sie existieren. Und um sie zu finden, muss man tatsächlich ganz viel Fuzzing machen und verschiedene Werkzeuge verwenden. Und Fuzzing heißt, dass man zum Beispiel schickt verschiedene Paketen und guckt, was passiert, wie das Netz reagiert oder das System oder das Server. Und dadurch, dass man raus zum Beispiel findet irgendwelche Pakete, die kann dazu führen, dass der Server plötzlich anders reagiert, kann es bedeuten, dass es ein Zero Day ist und man das ausnutzen kann. So, dann gucken wir in die Tiefe. So, es gibt zwei verschiedene Sachen. Eine bekannte Schwachstelle, die einfach zu suchen. Man muss nur scannen und gucken, ob es Systeme gibt mit dieser Version. Und zweite unbekannte Schwachstelle. Und da muss man ganz viel Fuzzing machen und mit Paketen schicken und gucken, wie es reagiert, um zu sehen, ob es Schwachstellen gibt, die unbekannt sind.
Sie hatten vorhin mal gesagt, Sie greifen selbst Netze an. Das heißt also, das hört sich ja so nach proaktiver Gegenwehr im Vorfeld an. Können Sie dazu mal ein bisschen was sagen oder ist das Geheimnis?
Natürlich, absolut kann ich sagen. Das heißt offensive Forschung oder offensive Defensive. In Deutschland ist es nicht so populär, diese offensive Forschung, weil die Menschen haben ein bisschen Angst von offensiver oder alles, was offensiver heißt. Offensive Forschung heißt nicht unbedingt, dass man jemand angreift. Ja, wenn ich offensive Forschung betreibe, das heißt nicht, dass ich werde plötzlich Frankreich angreifen oder die Netze in woanders. Offensive Forschung heißt, dass sie sich im Voraus beschützen, da sie die Schwachstellen suchen. Sie versuchen, sich anzugreifen, sie versuchen, andere Netze angreifen, wenn ich zum Beispiel Studie über andere Netze mache. Sie versuchen, Informationen einzusammeln über die Angreifer auch. Also offensive Forschung heißt, dass wir müssen verstehen, wie die Angreifer agieren, was sind die Einfallstore, was sind die Angriffsvektoren, die diese Kriminelle verwenden, um uns anzugreifen. Ohne dass wir das wissen, wie können wir uns beschützen? Ja, es stimmt, wir können unsere Netze für Schwachstellen überprüfen und versuchen, sie zu patchen, das ist natürlich, sie zu beheben, das ist natürlich sehr wichtig, muss man auf jeden Fall machen. Aber die APT-Gruppen oder die Advanced Persistent Threat-Gruppen, das sind die Kriminelle, die sind sehr gut organisiert, die haben viele Expertise und viele Mitarbeiter. Das ist tatsächlich eine ganze Industrie, die kriminelle Gruppen, die suchen Mitarbeiter im Internet. Es gibt wirklich Stellenangebote. Ja, es gibt sowas. Und die natürlich greifen nicht nur durch bekannte Schwachstellen ein. Sie entwickeln ihre eigenen Werkzeuge und Verfahren. Und ohne dass wir wissen, wie sie agieren, können wir natürlich uns nicht beschützen. Ohne dass wir wissen, wer sind die Ziele momentan. Was verfolgen Sie? Wie führen Sie die Angriffe durch? Also Sie haben natürlich spezifische Werkzeuge, die Sie entwickeln. Dann diese Werkzeuge setzen Sie ein in alle Angriffe, die Sie durchführen. Und diese Gruppen spezialisieren sich in verschiedene Sektoren, weil die Netze natürlich sind unterschiedlich. Wenn wir haben ein Netz in kritischer Infrastruktur, da sind andere Protokolle als die Uninetze. Okay. So diese APT-Gruppen, die kriminelle Gruppen, die haben Expertise in verschiedenen Sektoren und in einem Sektor, dann greifen sie nur diese Sektoren ein und verwenden ihre Werkzeuge. Und wenn wir wissen, wie sie agieren und welche Werkzeuge sie haben, dann können wir natürlich die Angriffe viel schneller erkennen, können wir natürlich auch die Schwachstellen, die sie ausnutzen, patchen und das kann viel effizienter gemacht werden. Also deshalb ist es sehr wichtig, diese offensive Forschung zu betreiben und einen Schritt vor den Kriminellen zu sein, um sie verhindern zu können. Eigentlich die Polizei und Sicherheitsbehörden machen was Ähnliches. Sie haben bestimmt gehört über diese Trojaner-Handys. Also das ist ein Beispiel dafür. Das ist offensive, defensive.
Kann man denn irgendwie so feststellen oder sagen, wo die meisten Cyberkriminellen sitzen auf der Welt?
Jetzt wird es politisch.
Ja, also, müssen jetzt sich nicht politisch in die Nesseln setzen, aber
ja, es ist natürlich
doch interessant.
Es ist natürlich eine gute Frage und das natürlich hängt davon ab, wer das Ziel ist. Also wenn wir reden über zum Beispiel über die politische Landschaft. Die Kriminelle sind andere als die Kriminelle, die finanziell finanziert sind. Es gibt staatlich gesponserte Kriminelle, die werden von China und Russland gesponsert. Und diese staatlich nahe kriminellen Gruppen die führen Angriffe durch im Auftrag von dem Staat, wo sie sind, von der Stadt, wo sie sind. Und das Ziel ist zum Beispiel von Russland, ist die politische Szene zu beeinflussen. Wir haben das in den USA gesehen, wir sehen das auch in Deutschland. Also zum Beispiel, wir hatten ein paar Artikel im März und April in Spiegel und anderen Zeitungen von Abgeordneten, die angegriffen wurden und deren E-Mails wurden angegriffen und auch Erpressungsversuche. Ja. Es gab Abgeordnete, die zurücktreten mussten, plötzlich, ohne Grund sozusagen. Also China greift alle Sektoren, die in ihre 5-Jahres-Plan sind. Jedes Mal macht China so einen 5-Jahres-Plan. Sie haben Ziele und jeder Sektor, das für diese in diese Ziele sind, wird angegriffen. Die haben auch ganz viele APT-Gruppen, die solche Angriffe durchführen. Also das sind Beispiele für staatliche Spionage, Cyberspionage. Es gibt natürlich ganz normale Cyberkriminelle. Okay, wenn man sagt normale Cyberkriminelle, was bedeutet das? Aber die sind finanziell orientiert. Also diese Gruppen, was ich gesagt habe, dass aus Russland und China, die sind nicht finanziell orientiert, weil ihr Ziel ist nur, ihr Auftraggeber zu unterstützen. Und die natürlich untersuchen wir schon mehrere Jahre. Wir wissen, wie sie agieren, welche Werkzeuge sie verwenden und welche Ziele sie haben. Dafür arbeiten wir auch mit der Politik in Deutschland und auch mit anderen Bereichen und kritischer Infrastruktur, um genau diese Schwachstellen und Einfallstore, die wir wissen, dass sie ausnutzen, die zu beschützen. Okay, und was sind die finanziell motivierte Gruppen? Das sind einfach ganz normale Unternehmen, kann man sagen, ja, nur Kriminelle, die führen Angriffe durch, um sich finanzielle Vorteile zu verschaffen. Und es gibt solche tausende Angriffe, wirklich jeden Tag gibt es etwas. Und jeder kann prinzipiell ein Opfer sein. Also sogar von Psychotherapie. Es gab diese finnische Klinik für Psychotherapie, Vastamo. Sie hatten 40.000 Patienten, die wurden mit Ransomware angegriffen. Und Ransomware ist ein großes Problem, weil alle solche finanziell motivierte Kriminelle, die verwenden tatsächlich hauptsächlich Ransomware. Was heißt Ransomware? Das ist so eine Erpressungssoftware. Der Cyberkriminelle, in diesem Fall von Vastamo, hat vertrauliche Gespräche mit der Patienten, mit ihren Therapeuten gestohlen.
Wahnsinn.
Und hat eine große Summe Lösegeld von der Klinik gefordert. Oh. Was überraschend war, ist, dass einzelne Patienten ebenfalls Lösegeldforderungen über E-Mail erhalten haben. Und die Hacker bedrohte sie mit Veröffentlichungen der Aufzeichnungen. Aus der Therapiesitzungen, können Sie sich das vorstellen?
Wahnsinn, wirklich.
Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ein Album für jeder.
Total.
Die haben gehört, dass größte Pipeline der USA von Cyberkriminellen angegriffen wurde, die Colonial Pipeline. Und sie wurden erpresst und sie haben über 3 Millionen Dollar bezahlt. Natürlich, dann haben das FBI teilweise zurück das Geld geholt. Aber der Punkt ist, dass jeder kann betroffen werden. Wir haben Angriffe gegen Unis in Deutschland gehört, Gießen-Uni und TU Berlin und mehrere, sogar Sicherheitsbehörden. Einzelne Menschen, also Krankenhäuser, alle.
Frau Schumann, Sie haben vorhin das Wort Lösegeld in den Mund genommen. Das ist ja mit Cyberkriminalität und Lösegeld, das wird ja scheinbar, baut sich ja immer scheinbar weiter auf. Und dann geht es auch um das Thema Bitcoin. Wie bewerten Sie denn diesen Ruf von Kryptowährungen und warum wird Bitcoin hier so oft als Lösegeldwährung verlangt?
Ja, weil es anonym ist. So der Punkt mit in Darknet oder in dieser kriminellen Welt, ganze Lösegeld und alles, es wird durch Bitcoin gemacht, diese Kryptowährung. Und der Punkt ist, warum es verwendet wird, ist, weil man kann nicht das zurücktracen oder wie sagt man das, zurückverfolgen. Ja, wenn ich jemand bezahle, kann ich dann nicht wirklich finden, wer das war. Es ist sozusagen anonym. Es ist nicht ganz genau so, weil wir wissen, dass im Fall von Colonial, das FBI hat tatsächlich die Angreifer gefunden. Und das FBI hat einen Großteil von dieser Bitcoin, also es war fast 64 Bitcoin, wiedererlangt, weil sie haben die digitalen Wallets der Hacker identifiziert. Die Wallets, an die die Überweisungen gemacht wurden. Und dann, sie haben die Bitcoin-Wallets zurückgehackt. So, es ist möglich, prinzipiell, wenn sie genug Ressourcen haben, auch Bitcoin zurückzuverfolgen oder Kryptowährung. Aber es ist nicht einfach. Und tatsächlich wirklich ganz viel in Darknet wie Waffen und Drogen und Cyberangriffe werden mit Kryptowährung gekauft, verkauft, gemittet und so weiter. Mhm.
Ja, uns würde noch interessieren, haben wir eigentlich hierzulande genug IT-Experten? Also vielleicht kann man das auch auf Europa ausweiten, aber ja, gibt es noch Fachkräftemangel oder sind wir eigentlich gut aufgestellt?
Also natürlich, es gibt ganz viel Kräftemangel. Mhm. Also diese Cyber-Sache, das ist relativ neu. Mhm. Wir haben das seit 2000, würde ich sagen, also 20 Jahre und wirklich sehr intensiv seit letzten 10 Jahren und noch besonders intensiv seit Corona, also 2 Jahre, würde ich sagen, seitdem Menschen Homeoffice machen, mhm. hat das Thema viel mehr entwickelt. Natürlich haben wir nicht genug personell, man braucht viel mehr Experten. Leider, die Dark Seite bezahlt viel mehr. Und deshalb ist es natürlich viel einfacher. Es ist nicht so, wie es einmal war in Vergangenheit, dass sie, um Geld zu klauen, müssen sie in die Bank gehen mit Pistole und Drohnen und es ist gefährlich. Heute, sie können einen Laptop nehmen und wenn sie Expertise haben, können sie ganz viel Geld damit machen und verdienen. So, es ist einfacher, das zu machen. Deshalb, die Kriminelle haben es einfacher, Leute zu finden. Leider, wir haben nicht genug. Man braucht mehr. Und tatsächlich ist es wichtig, ganz wichtig, in Cybersicherheit zu investieren für die Stabilität, für die Demokratie, für die digitalisierte Gesellschaft oder moderne Gesellschaft. Alles, wie ich gesagt habe, alles kann angegriffen werden. Sogar kritische Infrastruktur, Wasseranlage in Florida. Die Kriminelle haben versucht, Wasseranlage zu vergiften. Mhm. Das kann natürlich Menschenleben kosten.
Ja.
Also wir brauchen mehr Menschen. Mhm. Es ist sehr wichtig und es ist natürlich sehr wichtig, viel mehr Fokus auf Cybersicherheit zu machen.
In einer sich schnell verändernden Welt mit mehr verbundenen Geräten als Menschen steht die industrielle Automatisierung vor einem grundlegenden Wandel. Sie wird immer flexibler, offener und vernetzter. PLC Next Technology von Phoenix Contact bietet hierfür eine Automatisierung, die sich an ihre Wünsche anpasst. Die Kombination aus offener Steuerung, Nutzung von Open-Source-Software und Cloud-Integration ermöglicht eine einfache Adaption an die Anforderungen des Internet of Things. Erfahren Sie mehr unter phoenixcontact.de/plcnext-technology.
Frau Schumann, wie schätzen Sie denn dann die Lage hier in Deutschland ein? Über das Thema Cyberkriminalität wird ja immer wieder heiß diskutiert. Da schwirren die tollsten Zahlen rum, was für einen Schaden Cyberkriminelle hier pro Jahr anrichten, insbesondere bei Unternehmen, die oft gar nicht wissen, dass sie gehackt worden sind. Wie sieht denn die Lage so im internationalen Vergleich hier in Deutschland aus? Sind wir gut aufgestellt oder haben wir noch einen riesen Nachholbedarf? Bei der Digitalisierung sind wir ja auch nicht gerade die Besten.
Also Sie haben natürlich recht. Erstmal in die Wirtschaft, es sind ungefähr 100 Milliarden Euro Schaden pro Jahr. Und das ist, was Bitkom berichtet. Und die Zahl der Angriffe hat sich auch verdoppelt. Es sind 3 in 4 Unternehmen oder Firmen sind Opfer von Sabotage oder Spionage. Und wie es im Vergleich zu anderen Ländern, die Situation ist überall so schwierig. Auch Israel wird angegriffen und Israel natürlich hat viel Cyber-Expertise. Es ist nicht einfach, auch in den USA. Also eigentlich viele große Angriffe, die wir von letzten gehört haben, das war in den USA oder in anderen Ländern, also zum Beispiel Fleischkonzern wurde angegriffen, das ist nicht in Deutschland der weltgrößte Fleischkonzern. Pipeline, Colonial Pipeline, können Sie sich vorstellen, wozu das geführt hat? Das war sehr signifikant, auch nicht in Deutschland. Das heißt, die Probleme sind überall, nicht nur in Deutschland. Ich würde nicht sagen, dass Deutschland ist weniger gut gestellt. Ich denke, Deutschland braucht mehr offensive Forschung. Wie ich gesagt habe, man muss viel mehr in Darknet forschen, man muss viel mehr Kriminelle forschen, um zu verstehen, wie sie funktionieren, wie sie agieren, welche Angriffsvektoren sie verwenden und wer die Ziele sind und wenn sie demnächst angreifen. Man kann zum Beispiel durch Forums, Darknet-Forums, ganz viele Sachen erfahren. Es gibt oft Credentials, also Nutzernamen und Passwörter, die verkauft werden, noch bevor das in Nachrichten ist. Also wenn irgendwelche Unternehmen gehackt wird und kriminell reinbricht, dann versucht er ganz viele, möglichst viele Credentials, Nutzer und Passwörter einzusammeln und dann sie verkauft. So noch bevor das ist in Nachrichten, kann man das darüber in Darknet erfahren. Natürlich, wenn man das da viel mehr investiert, könnte man das verwenden, um präventive Forschung zu machen. Das heißt, man könnte das verwenden, um schnell Hacks und Einbrüche zu erkennen und sie zu verhindern, noch bevor sie passieren. Und es wird gemacht, aber ich denke, man braucht natürlich viel mehr. Und ob Deutschland ist so weniger gut als die anderen Länder, wie gesagt, glaube ich nicht. Ich denke, das Problem ist wirklich global. Und die USA anfängt jetzt ganz viel in diesem Bereich machen. Biden hat ein Dekret unterschrieben, um ganz viel Cyber jetzt zu machen, um Ransomware-Angriffe zu verhindern. So Deutschland ist in ähnlicher Situation. Deutschland braucht aber auch viel mehr zu tun.
Ja, also wenn ich mir so die Erklärungen der Parteien zur Bundestagswahl jetzt angucke, da steht, ich habe von Cyberkriminalität oder Prävention da nicht viel gelesen. Das heißt also, die Politik sollte auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung stellen, oder?
Sie haben absolut recht. Also wir haben unter anderem, wie ich gesagt habe, die Politik, wir haben Cybersicherheit der Politik durchgeführt. Und es gibt viele Schwachstellen. Und noch schlimmer, nicht einfach Schwachstellen, die kriminelle Gruppen und APT-Gruppen, diese staatliche APT-Gruppen, ausnutzen. Diese Einfallstoren, die genau sie verwenden. Und über manche haben wir berichtet an den Betroffenen, zum Beispiel politischen Parteien, schon im Februar und März. Und leider haben sie nicht genug Ausstattung, nicht genug Finanzierung. Und nicht vor langer Zeit haben wir auch gehört, dass tatsächlich diese Schwachstellen teilweise wurden schon ausgenutzt von zum Beispiel russische agierende Kriminellen. Mhm. Wir haben über Angriffe gegen CDU gehört zum Beispiel und so weiter. So, es ist wichtig, dass die Parteien haben mehr Unterstützung und dass die Politik mehr Unterstützung hat, dass solange uns die Demokratie in Deutschland wichtig ist, es ist wichtig, dass die Politik mehr Unterstützung hat und mehr Geld investiert in Cybersicherheit. Natürlich, Cybersicherheit muss auf der Agenda sein. Es kann nicht ohne. Wir haben gesehen, was in den USA passiert ist. Also wenn Sie sagen, Deutschland nicht gut aufgestellt ist, in 2016, es gibt Beweise, die belegen, dass Russland hat sich in Wahl eingemischt. Es gibt auch Belege, in letzter Wahl, dass Russland sich eingemischt hat. So, wenn wir das verhindern wollen, es ist super wichtig, dass wir das in Fokus nehmen und wie Sie sagen, dass die Politik das als eine wichtige Bestandteil der Digitalisierung sieht und natürlich auf dem Tagesordnung nimmt. Ich stimme Ihnen zu. Wenn es nicht passiert, werden wir uns vielleicht auch in Situationen wie USA finden, in letzten 4 Jahren war.
Ja.
Ja, Frau Schulmann, ich würde jetzt mal gerne so ein bisschen einen Schwenk machen. Sie haben ja auch eine Konferenz ins Leben gerufen, und zwar Women in Cybersicherheit nennt sich das. Können Sie da mal so ein bisschen was drüber erzählen und vor allem vielleicht so ein bisschen den Punkt Frauen in der IT beleuchten?
Absolut, sehr gerne. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist ein wirklich sehr wichtiges Thema. Ich habe das gemacht, um ein Problem zu lösen. Und das Problem, ich denke, es gibt, oder Situation, ich weiß nicht, ob man das Problem nennen kann, es gibt nicht genug Frauen in der IT. Wir wissen das alle. Es gibt nicht nur in Deutschland, es gibt überall nicht genug Frauen in der IT, auch in Israel, auch in den USA. Und es gibt manche Gründe dafür. Eine davon ist, dass es nicht genug Vorbilder sind. Wenn wir sehen, dass Frauen zum Beispiel sind nur mit Mode beschäftigt und die Männer sind mit Autos, dann ja, wird das auch so, ja. Und es natürlich wird auch so. Wir haben das auch gesehen in Volkswagen, dass Dem Vorstand. Sie haben nur Männer, soweit ich mich erinnere. Genau. Also das war natürlich nur ein Beispiel, aber prinzipiell die Situation ist so, dass erstmal die Frauen haben spezifische Vorbilder und Männer haben andere Vorbilder und man sieht nicht so viele Frauen, die Hacking machen, wenn sie klein sind, Mädchen, und die Jungs sind schon davon begeistert, natürlich viel mehr. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, weil die Frauen und Männer sind unterschiedlich. Natürlich sind wir unterschiedlich, ohne Zweifel. Zum Beispiel, die Männer können nicht schwanger werden. So, wir sind unterschiedlich. Aber ob es unbedingt dazu führt, dass die Frauen können sich nicht in IT interessieren, glaube ich nicht. Weil ich bin eine Frau, ich habe auch Kinder und ich habe einen Mann. Trotzdem, ich finde IT sehr faszinierend und ich finde diese ganze Hacking sehr interessant und das Ziel sehe ich als sehr wichtig. So, ich denke, Frauen brauchen einfach Vorbilder, weil ich denke, viele Frauen könnten sich tatsächlich für IT interessieren. Und Frauen haben manchmal andere Approach oder Ansatz, Sachen zu machen. Es ist nicht unbedingt negativ oder weniger gut, es ist einfach anders. Und ich denke, zusammen, das könnte ganz sehr complementary sein, sozusagen. Es könnte ein sehr gut zueinander passen, Frauen mit Männern. So, mein Ziel war, diese Vorbilder zu erzeugen und ich wollte führende Frauen aus der IT oder Frauen, die mit Cybersicherheit beschäftigt sind, aus der Politik, aus der Industrie und Wissenschaft zusammenbringen und die führend sind, die erfolgreich sind, sodass sie über ihre Arbeit und Erfolg berichten. Und das ist anderen Frauen dann begeistert und dass die anderen Frauen sich mit IT beschäftigen werden. Leider, dann kommen wir zum nächsten Grund, warum es nicht genug Frauen in der IT gibt. Leider, ich weiß nicht, ob wir meine Konferenz verfolgt haben, aber die war schon ziemlich erfolgreich. Von Anfang an hatten wir haben angefangen mit Publikum von über 200 Teilnehmer und es hat wirklich ganz schnell zugenommen und war erfolgreich. Leider hat diese Konferenz schon lange Zeit nicht stattgefunden, weil ich habe wirklich kaum Kinderbetreuung. Es ist sehr bedauerlich. Es ist unglaublich, dass in modernen Zeiten die Frau sagt, ich muss viele Sachen einfach aufgeben und so am Nagel hängen, weil ich kann das einfach nicht machen. Sie wissen, es ist keine Übertreibung in letzter Zeit. Ich arbeite nur nachts, hauptsächlich weil der Kindergarten, ich habe drei Kinder, eine ist 4, 2 und 1. Also die sind ziemlich klein und der Kindergarten ist so unzuverlässig. Also letzte Woche hat er es zweimal offen bis 15 Uhr und wir sind beide vollzeitbeschäftigte Eltern.
Das ist ja nichts, ne? Also
natürlich,
ist ja
aber
kaum Zeit, ne? Ja.
Aber wir wollten wechseln und wir kriegen keinen anderen Kindergarten.
Ja, das ist es.
Sagt, sobald man hat Plätze, hat man keine Priorität. Eltern, die überhaupt keine Betreuung haben. Okay, aber das Problem ist, dann wenn diese Situation ist, ist es überhaupt nicht überraschend, dass Frauen geben Familien auf, Frauen geben Kinder auf in Deutschland.
Ja.
Und es sieht so aus. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, weil wir leben doch einmal. Wie kann man sagen, okay, ich entscheide mich für Karriere oder ich entscheide mich für Familie? Wieso sind diese Gesellschaft? Aber das ist nur in Deutschland. In Frankreich ist es nicht so. In Israel ist es nicht so. Man muss halt wählen, weil man hat so viel Auswahl. In USA ist es nicht so. Ich sage es jetzt, weil es ist wirklich, ich finde diese Konferenz sehr richtig und ich kann es einfach nicht machen. Ich muss so viele Sachen absagen und verschieben. Und ich weiß, dass es nicht das, sozusagen die Hauptsache ist. Es ist sicherlich nicht auf der Agenda der CDU und keine Partei wirklich treibt das. Aber wie kann unsere Gesellschaft erfolgreich sein? Wie können es mehr Frauen in der IT sein, wenn man nicht die Möglichkeit hat? Nicht mal die Männer. Also wir reden über Frauen. Was passiert mit Männern, die zusammen sind und haben Kinder?
Ja, eben, klar.
Was passiert mit den Männern? Was passiert mit Eltern? Wieso reden wir über Frauen und Männer?
Ja.
Der Grund, warum, ich denke, es wird noch schlimmer, aber warum die Deutschland in dieser Situation ist, und es ist hauptsächlich das. Und das Thema ist so viel schlimmer, als ich gedacht habe.
Ja, es gibt ja auch so ein schönes Zitat von Ihnen, ne? Die Forschung zur Cybersicherheit in Deutschland ist top, die Kinderbetreuung ist schlecht.
Ja, genau.
Das ist wirklich so. Also wir haben das, genau, die Forschung ist top, aber Kinderbetreuung ist schlecht. Und dann man ist überrascht, okay, wieso haben wir nicht genug Frauen? Okay, Vorbilder ist natürlich eine Sache, aber Auch wenn Sie das sehen, Sie können sich das nicht leisten. Mhm. Welche Frau kann sich das leisten, wenn gesetzlich verpflichtete Kindergartenzeiten sind 6 Stunden am Tag? Wie kann eine Frau Vollzeit arbeiten oder ein Mann?
Ja.
Das
widerspricht sich irgendwie, ne? Ja.
Man muss das ändern. Es ist für die Gute, die ganze Gesellschaft, diese Kinder, die Frauen oder Männer, die Kinder adoptieren oder Frauen, die Kinder machen, zur Welt bringen, das ist die Generation, die uns wird die Rente bezahlen, wenn wir alt sind. Das ist die nächste Generation. Richtig. Und die Menschen, die Kinder machen, die bringen genauso bei für die Gesellschaft, bringen Leistung zu der
Teil,
Gesellschaft.
Ne?
Genau wie Menschen, die arbeiten.
Ja, sicher, klar.
Es kann nicht so sein. Und wie kann ich überhaupt meine Arbeit erledigen, wenn ich 6 Stunden Kindergarten am Tag haben kann?
Mhm. Ja, leider ist die traditionelle Denke hier in Deutschland bei den Leuten, die entscheiden, wahrscheinlich immer noch ein bisschen falsch ausgeprägt. Aber okay.
Ja, also ich denke,
aber man muss es benennen, um es zu ändern. Sie haben völlig recht.
Ja.
Dankeschön. Aber einer der Gründe, warum Israel ist viel mehr erfolgreich in Innovation, weil es gibt einfach viel mehr Frauen, weil Frauen können sich das leisten.
Ja.
Es gibt Kinderbetreuung, die stabil ist, bis 18 Uhr Frauen überhaupt müssen das. Und ab 2 Monate nach der Geburt. Ich weiß, dass nicht jeder sieht das als gesund, aber jeder soll sich entscheiden können, ob er das
will
oder
nicht.
Ja, die
Wahl hat man halt nicht hier, ne? Also das Angebot ist halt nicht da, ne? Da kann man sich ja auch nicht entscheiden. Also.
Genau.
Ja, das stimmt.
Und es tut mir sehr leid, aber ich weiß nicht, es ändert sich gar nichts.
Nee, das ist ja ein schon langes Thema. Und,
wir diskutieren wirklich, nur, aber es ändert sich wirklich nicht viel.
Nee, das kann man nicht sagen, das stimmt wirklich.
Das ist leider wahr.
Ja, nee, also wirklich ein Aufregerthema kann man ja wirklich sagen. Und also schauen wir mal.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich mache meine Forschung und ich untersuche die Kriminelle und Angriffe nachts. Weil ich habe keine Zeit, das gleichzeitig
Wahnsinn.
Zu
machen. Ja.
Naja, da kommt man aber auch irgendwann mal an seine Grenzen.
Ja, absolut.
Ne? Das geht ja auch nicht immer.
Nee.
Na schön,
Wir hätten dann gerne noch so zum Schluss eine abschließende Frage, die so ein bisschen nochmal auf Ihre persönliche Berufswelt abzielt. Was war denn so Ihr krassester Fund oder worauf sind Sie besonders stolz, dass Sie diese Sicherheitslücke schließen konnten?
Eigentlich, es gibt viele, wenn Sie... Also wenn Sie in Google zum Beispiel suchen, werden Sie sehen, dass es gab schon ein paar signifikante Sachen, für den eine ist in 2015, für den ich habe IETF Award gekriegt. IETF ist so eine Standardisierungsgremien im Internet. Ich habe Lücken in Verschlüsselung entdeckt von vielen verschiedenen Verschlüsselungsmechanismen. Das ist eine. Andere, vor 2 Jahren habe ich Schwachstellen in Router entdeckt, die mit nur einer Pakete ausgenutzt werden können, um ganze Netze vom Internet zu trennen. Und ich habe so ein Experiment im Internet durchgeführt. Tatsächlich wurden viele Netze vom Internet getrennt oder abgeschaltet. Und es ist natürlich sehr gefährlich. Stellen Sie sich vor, dass Kriminelle das machen, nur mit einer Pakete. Also das wurde natürlich gepatcht, dank meiner Forschung. Und jetzt habe ich eine neue Forschung Ergebnis, das auch erlaubt, zum Beispiel über Routerkontrolle übernehmen. Neue Schwachstelle, dass wenn ich weiß, welche IP-Adresse sie haben, dann kann ich in ihrem Netz über ihrem Router Kontrolle übernehmen und dann hat man Kontrolle über alle Geräte, die im Netz sind, in ihrem Netz. Und wir arbeiten jetzt mit alle Betroffenen, um das zu schließen, bevor es öffentlich wird. Also meine Arbeit ist prinzipiell so, wir finden Schwachstellen, dann wir arbeiten mit Betroffenen, um das zu schließen. Und wir schreiben CVEs, das heißt, das sind offizielle Nummer für Schwachstellen. Wenn jemand sucht Schwachstellen, dann kann er diese CVEs, Datenbanken suchen und alles finden und wissen, was es gibt. Und dann demnächst, wir veröffentlichen das in wissenschaftliche Konferenzen, sodass allen das bekannt ist. So, das ist die Arbeit und dieses Jahr haben wir auch was Neues. Werden Sie gerne darüber im Black Hat hören, wenn Sie da Black Hat besuchen.
Okay.
Okay, ja, danke für den Tipp. Ja, super. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt einen schönen Einblick bekommen in dieses Feld und ich habe auch sehr viel dazugelernt. Marco, dir geht es bestimmt genauso. Also ich fand das
ja,
echt sehr, sehr interessant.
Ja, mir schwirrt jetzt ein bisschen der Kopf, ja, weil ich ja. auch, man kriegt ja wirklich jetzt Angst, ins Netz zu gehen, wenn man weiß, dass man eigentlich bei allem beobachtet und abgehört
ja, echt,
werden kann.
Ne?
Aber okay, ich traue mich trotzdem weiter im Netz umzusurfen.
Ja. Genau.
Ja. Okay.
Ja, herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast.
Sehr und, gerne, hat mich sehr gefreut.
Ja, uns auch. Wer jetzt noch etwas weitere Informationen dazu haben möchte, der kann natürlich gerne wieder in unsere Shownotes reingucken. Und Marco,
genau.
zum Schluss
und
wie
wenn
immer.
Ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Ideen habt für neue Themen, die wir aufgreifen können im Podcast, dann bitte gerne per E-Mail unter podcast@vdi.de. Wir versprechen euch, ihr bekommt eine Antwort. Das war's für heute.
Genau.
Wir danken fürs Zuhören. Danken auch nochmal Frau Schulmann für diese super Einblicke in Cybersecurity und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Dankeschön.
Technik aufs Ohr.